Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
So we agreed with Tunisia on a comprehensive package of measures that we will now put into practice swiftly.
Man habe sich auf ein umfassendes Maßnahmenpaket geeinigt, das man jetzt zügig in die Tat umsetzen werde. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern in Tunis gesagt. Es geht um ein Migrationsabkommen zwischen Tunesien und der EU, das von viel Kritik begleitet wird. Was hinter diesem Abkommen steckt, das schauen wir uns gleich an. Und diese geplanten Vereinbarungen, die dürften auch Auswirkungen auf die private Seenotrettung im Mittelmeer haben.
Wir lehnen diesen angedachten Deal ab, aus diesem Grund, weil er rein auf Abschottung fokussiert, ohne die Menschenrechtssituation in Tunesien wirklich mit einzubeziehen.
Das sagt Jakob Frühmann von Sea-Watch. Jakob ist gerade auf Lampedusa, ist am Wochenende per Flugzeug auf Seenotrettungsmission gewesen. Und mit ihm spreche ich über die aktuelle Situation auf dem Mittelmeer. Am Montag, dem 17. Juli. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Die Zusammenarbeit soll enger werden.
In times of geopolitical uncertainties, it is important to deepen cooperation with our strategic partners.
In Zeiten geopolitischer Unsicherheit ist es wichtig, die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern zu vertiefen. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern in Tunis gesagt. Es geht um die EU und Tunesien, die sich auf ein Maßnahmenpaket geeinigt haben, unter anderem, um gegen illegale Migration vorzugehen. Und da ist viel Geld im Spiel. Spreche ich drüber mit unserer Korrespondentin für die Region, mit Dunja Sadaki. Dunja, in dem Abkommen, in dem es ja auch noch um andere Bereiche geht, sind rund 100 Millionen Euro für den Bereich illegale Migration vorgesehen. Was soll sich denn dadurch ändern?
Ja, also was vorgesehen ist, auch laut von der Leyen, ist eine bessere Zusammenarbeit bei der Grenzsicherung, ein härterer Kampf, so hieß es, gegen Schlepper. Und da sind aber ganz viele Fragen offen, was das im Detail heißt. Es soll auch schnellere Rückführungen, also Abschiebungen geben. Und da auch ist die Detailfrage sehr wichtig. Wie sieht denn das konkret aus? Und da gibt es viele Fragezeichen und vor allen Dingen aus Tunesien von Menschenrechtsorganisationen sehr, sehr viel Kritik.
Wie lautet die Kritik?
Die Kritik ist, dass die Frage gestellt wird, wem sozusagen dieses Abkommen jetzt etwas bringt, ob es die Menschenrechtssituation von Geflüchteten und Migranten vor Ort verbessert. Die wurde ja in der Vergangenheit von Menschenrechtsorganisationen vor Ort, vor allen Dingen Anfang des Jahres, als katastrophal bezeichnet. Oder ob es sozusagen einfach böse gesagt ist, die EU ist, die sich oder die Tunesien dafür bezahlt, Grenzpolizist zu spielen.
Tunesien ist ja laut der Grenzbehörde Frontex derzeit Transitland Nummer 1 für Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa flüchten wollen. Welche Auswirkungen, glaubst du, wird dieses Abkommen auf sie haben?
Ich habe mit Menschen vor Ort gesprochen, Analysten, die gesagt haben, es gibt auf jeden Fall dem jetzigen Präsidenten Kais Saied die Legitimation, einfach härter vorzugehen gegen Migranten und gegen Geflüchtete. Und was das heißen könnte, das haben wir eigentlich in den letzten Tagen schon gehört oder auch schon gesehen, auch in sozialen Medien. Es gibt nämlich Berichte von Menschenrechtsorganisationen aus der Küstenstadt Sfax. Dazu muss man sagen, Sfax ist eine Küstenstadt in der Nähe zur italienischen Insel Lampedusa, von der eben von Sfax aus starten relativ viele Migranten und Geflüchtete über das Mittelmeer mit Booten. Und dort in Sfax ist die Stimmung immer angeheizter gewesen. Und es soll jetzt dazu gekommen sein, dass es zwischen Bewohnern der Stadt und schwarzen Migranten und Geflüchteten eben zu Auseinandersetzungen kam. Und im Endeffekt sollen schwarze Migranten und Geflüchtete geflohen sein in die Wüste oder, und das sind auch die Vorwürfe, gewaltsam dorthin gebracht worden sein. Also die Wüste zur Grenze nach Libyen.
Unter anderem deswegen ist die Kritik an dem Abkommen ja eben auch so groß. Auch weil Tunesiens Präsident immer autoritärer regiert. Da entsteht ja der Eindruck, dass die EU das Ganze einfach ausblendet, weil sie auf die Zusammenarbeit mit Tunesien angewiesen ist, oder?
Ja, dieser Anschein ist es auch. Also es ist so ein bisschen die Frage ja gewesen, was hat die EU davon, was vielleicht klar ist und was hat Tunesien davon? Man muss sagen, Tunesien hat ja mit mehreren Migrationskrisen im Land oder Herausforderungen zu kämpfen. Es gibt die Menschen, die aus Staaten südlich der Sahara kommen, die Geflüchtete sind, die aber nicht nur vor Terror und Gewalt, sondern auch vor einer wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit nach Tunesien gekommen sind, teilweise da bleiben wollen, teilweise weitergehen wollen. Dann gibt es aber auch ganz viele Tunesier und Tunesierinnen, die eben weg wollen, weil es eine wirtschaftliche Krise gibt, weil es nicht besser wird, weil Tunesien kurz vor dem Staatsbankrott steht und weil du es gesagt hast, weil eben der Präsident Kais Saied immer autoritärer regiert, vor allen Dingen auch immer repressiver sich verhält gegen Oppositionelle und gegen Kritiker seiner Politik.
Welches Signal setzt die EU jetzt mit so einem Abkommen deiner Meinung nach mit Blick auf Migration nach Europa?
Naja, also Stimmen von aus Tunesien sagen, damit gibt die EU sozusagen die Verantwortung ab, was auch mit den Menschen der humanitären Krise zum Beispiel in Tunesien ist, ab an die nordafrikanischen Staaten. Und wenn jetzt eben solche Dinge passieren, wie wir sie jetzt auch gelesen oder auch gesehen haben, nämlich dass Menschen offenbar ohne Wasser in Wüsten ausgesetzt worden sind, dass man immer in Europa sozusagen sich zurücklehnen kann und sagen, ja, aber das waren ja nicht wir, das ist ja die Verantwortung der nordafrikanischen Staaten. Aber, und so die Kritik von Menschenrechtsorganisationen vor Ort, das ist vielleicht eben genau die Arbeit, für die die EU auch bezahlt.
Sagt unsere Korrespondentin Dunja Sadaki. Mit ihr habe ich über das Migrationsabkommen gesprochen, auf das sich die EU mit Tunesien verständigt hat. Und wie Jakob Frühmann von Sea-Watch über dieses Abkommen denkt und wie die Situation auf dem Mittelmeer gerade ist, das klären wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
1875 Menschen. So viele sind mindestens in den ersten 6 Monaten diesen Jahres im Mittelmeer ertrunken. Menschen, die nach Europa wollten. Private Initiativen helfen dabei, in Seenot geratene MigrantInnen, Geflüchtete zu retten. Zum Beispiel die Sea-Watch, die ist ja mit mehreren Schiffen auch im Einsatz, hat allein am Wochenende nach eigenen Angaben mehr als 50 Menschen mit an Bord genommen. Sea-Watch hilft aber auch aus der Luft und über die Hilfe und die Situation gerade auf dem Mittelmeer habe ich vor der Sendung mit Jakob Frühmann von Sea-Watch gesprochen. Er ist seit über 5 Jahren mit dabei, macht auch Einsatzleitung dort, ist gerade auf Lampedusa und war auch am Wochenende im Flugzeug mit unterwegs. Hallo Jakob.
Hallo.
War das ein besonders intensives Wochenende für euch oder ist das im Moment leider Alltag?
Ja, also das Wochenende war intensiv und gleichzeitig ist das auch ein normalisierter Alltag. Also die Intensität der Ankünfte ist, wie in vielen Medien berichtet, ja dieses Jahr besonders hoch. Aber natürlich vor allem im Sommer, wenn das Wetter besser ist und viele Menschen die Überfahrt wagen, haben wir viel zu tun, so auch dieses Wochenende. Genau.
Wie muss man, ich habe schon gesagt, du bist in der Luft gewesen, auch am Wochenende. Wie muss man sich diese Hilfe aus der Luft vorstellen? Warum ist sie so wichtig?
Ja, also das zentrale Mittelmeer ist sehr groß und vom Schiff aus natürlich nur sehr bedingt zu überblicken. Deswegen haben wir auch seit einigen Jahren 2 Flugzeuge, mit denen wir über dem zentralen Mittelmeer Aufklärungsflüge betreiben und versuchen, Boote in Seenot ausfindig zu machen, um uns dann mit anderen Akteuren, die vor Ort sind, zu koordinieren. Leider ist das im seltensten Fall die europäische Küstenwache oder Seenotrettungsverantwortlichkeiten, sondern meistens private NGOs, die auf unsere Hilferufe dann irgendwie auch reagieren. So auch am Wochenende, wo die Ocean Viking von der Organisation SOS Mediterranee dann ein Boot mit über 50 Personen gerettet hat, nachdem wir das Boot aus der Luft zuerst gesichtet hatten.
In welcher Verfassung sind die Menschen, die ihr auf den Booten dann vorfindet und ja auch zum Teil mit an Bord nehmt?
Ja, also ganz unterschiedlich. Die meisten Menschen sind aber, das kann man glaube ich so allgemein sagen, schwer traumatisiert. Wenn die Menschen von Libyen losgefahren sind, gehen ihnen meist mehrere Monate oder Jahre in folterähnlichen Haftbedingungen voraus. Ähnliches muss man leider mittlerweile auch für Tunesien sagen, also vor allem für Menschen aus Subsahara, die davor in Tunesien meist als Arbeitsmigrantinnen gelebt haben, wird die Situation sehr gefährlich in Tunesien aufgrund der rassistischen Anfeindungen und der zunehmend auch dort autoritären Tendenzen der Regierung. Dementsprechend sind die Menschen auf den Booten traumatisiert, psychisch, aber auch oft aufgrund der Überfahrt natürlich physisch belastet. Also entweder jetzt im Sommer aufgrund der hohen Temperaturen, aber natürlich auch aufgrund der Seefahrt als solche in den komplett seeuntüchtigen Booten.
Was würde passieren mit den Menschen, wenn ihr nicht eingreifen, nicht helfen würdet?
Also mehrfaches. Natürlich wäre die Zahl der Toten höher, weil jedes Rettungsschiff, das in der Nähe ist, hilft, die Toten zu vermindern. Was aber auch passieren würde, wäre vermutlich eine Intensivierung, nenne ich das jetzt mal, der Black Box. Also wir sind ja unter anderem auch vor Ort, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und auch immer wieder den Finger darauf hinzuhalten, wo europäische Staaten ihrer Pflicht nicht nachkommen. Das heißt, wenn wir nicht vor Ort wären, würden wir einfach auch viel weniger über die Situation wissen und könnten auch viel weniger Druck auf die europäischen Behörden oder auf die europäische Migrationspolitik ausüben.
Jetzt haben die EU und Tunesien ein Migrationsabkommen vereinbart. Dabei geht es um viele 100 Millionen Euro, von denen auch ein Teil in die Seenotrettung gesteckt werden soll. Klingt ja erstmal so, ja, Seenotrettung klingt ja erstmal dann ganz gut. Könnte euch das die Arbeit irgendwie auch erleichtern oder wie blickt ihr auf dieses Abkommen?
Also wir lehnen diesen angedachten Deal ab. Aus diesem Grund, weil er rein auf Abschottung fokussiert, ohne die Menschenrechtssituation in Tunesien wirklich mit einzubeziehen. Wir sehen Tunesien weder als sicheres Herkunftsland an, noch als ein Land, das einen sogenannten POS, also Place of Safety, für die Ausschiffung für aus Seenot geretteten Menschen anbieten kann. Ganz einfach aus dem Grund, weil es in Tunesien kein funktionierendes Asylsystem gibt. Es gibt eine rassistische Verfolgung und Gewalt, vor allem gegenüber Menschen aus Subsahara. Und gleichzeitig wird der tunesische Staat auch immer autoritärer. Das heißt, auch Menschen aus Tunesien selbst machen sich auf den Weg. Unterm Strich wird dieser Deal für uns bedeuten, dass die Küstenwache in Tunesien gestärkt wird. Und welche Folgen das haben wird, sehen wir in Libyen. Also tausendfache völkerrechtswidrige Pushbacks, eine Art Teufelskreis aus Fluchtversuch, Pullback und der dort vorherrschenden Gewalt und so weiter. Hm. Also wir sehen diesen Deal mit großer Skepsis und Ablehnung.
Sagt Jakob Frühmann von Sea-Watch. Danke dir, Jakob, für deine Zeit. Du bist gerade auf Lampedusa und warst am Wochenende auch wieder unterwegs mit dem Flugzeug, um Menschen in Seenot zu retten. Alles Gute dir und euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Morgen war hier richtig Alarm in der Redaktion. Der Grund? Ein kleiner Zettel an der Kaffeemaschine in der Kantine. Zurzeit defekt. Techniker ist informiert. Und das am Montagmorgen, am Wochenanfang. So ein Kaffee gehört ja für viele einfach am Morgen wirklich dazu. Und wenn er dann nicht da ist, dann können viele auch sehr schnell richtig nervös werden. Aber ist das nicht eigentlich schon ein Zeichen von Sucht? Der Frage ist unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann heute für uns nachgegangen. Also ab wann wir wirklich kaffeesüchtig sind und ob das eigentlich schlimm ist.
Das hier. Das ist der Soundtrack für viele von uns am Morgen. Kaffee ist das beliebteste Getränk in Deutschland. Knapp 4 Tassen trinkt jeder Kaffeetrinker hier am Tag. Damit ist Kaffee sogar beliebter als Bier. Das berichtet der Deutsche Kaffeeverband. Viele mögen nicht nur den Geschmack, Kaffee hilft uns vor allem durch den Tag. Grund dafür ist ein Molekül namens Adenosin.
Adenosin, das entsteht einfach, wenn unser Körper Energie verbraucht, quasi als Abfallprodukt. Und deswegen ist es clever von unserem Gehirn gemacht, dass es Rezeptoren dafür hat, an die das Adenosin andockt. Das heißt, je länger wir wach sind, je angestrengter unser Gehirn gearbeitet hat, desto mehr von diesem Adenosin ist da. Und dann werden wir müde. Und da kommt das Koffein ins Spiel. Das sieht ganz, ganz ähnlich aus wie dieses Adenosin und kann auch an diesen Rezeptoren andocken. Aber ist dann doch nicht so identisch, dass es die tatsächlich aktivieren kann.
Das sagt der Neurologe und YouTuber Dr. Janis Hülsemann. Er vergleicht das also so ein bisschen mit einem Schlüssel, der vielleicht auch in ein anderes Schloss passt, aber das Schloss nicht öffnen kann. Also Kaffee verhindert, dass wir müde werden. Deshalb ist Koffein für viele überhaupt nicht wegzudenken und für mich persönlich auch nicht. Ich habe zwar nicht diese eine bestimmte Routine, aber 1 bis 2 oder vielleicht auch mal 3 Tassen pro Tag trinke ich im Schnitt bestimmt. Aber ist das überhaupt schlimm? Man hört ja auch immer mal wieder von Nachteilen von Kaffee. Auf YouTube und TikTok berichten viele sogar, dass sie ganz mit Kaffee und Koffein aufgehört haben.
Heute gibt es so ein kleines Mini-Video und zwar zum Thema Koffein. Ich habe nämlich vor 6 Monaten Koffein komplett aus meinem Leben gestrichen.
Dieses Geheimnis könnte insgeheim der Grund für deine Müdigkeit, dein Stress und deine geringere Leistung sein.
Ich werde dir verraten, wie der Verzicht auf Kaffee dein gesamtes Leben verändern kann.
Viele sprechen von einer richtigen Koffeinsucht, die sie über die Jahre aufgebaut haben. Und auch Janis Hülsemann sagt, es gibt schon eine Ähnlichkeit zu anderen Substanzen, von denen man wirklich süchtig werden kann.
Und zum Beispiel gibt es auch eine Gewöhnung, dass man mit der Zeit immer mehr Kaffee braucht, einfach weil das Gehirn sich auch nicht austricksen lässt und letztendlich immer mehr von diesen Adenosinrezeptoren einbaut, also immer mehr von diesen Schlüssellöchern, sodass man immer mehr Koffein braucht, um die zu blockieren. Das ist an und für sich auch nicht dramatisch, aber ist ähnlich wie bei wirklichen Suchterkrankungen, dass es da also eine Gewöhnung gibt.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Aspekte, die sich von einer richtigen Suchterkrankung unterscheiden.
Zum Beispiel, dass man fortschreitend andere Vergnügen oder Interessen mehr und mehr vernachlässigt zugunsten vom Kaffeekonsum und auch, dass man irgendwie eindeutig negative Folgen wirkt und trotzdem daran festhält, dass man immer weiter Kaffee trinken muss. Das ist im Normalfall auch nicht das, was passiert.
Und selbst Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat mal von sich gesagt, er sei Kaffee-Junkie. Wie schädlich kann die Volksdroge Koffein also sein? Ich frage nach bei Dr. Karin Hirsch-Ernst vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie sagt, Koffein hat auf der einen Seite eine Menge gewünschte Wirkungen, kann aber eben auch unerwünschte Wirkungen haben.
Wenn man seinen Körper selbst beobachtet und bemerkt, dass man bei regelmäßigem Koffeinkonsum zum Beispiel zittrig wird oder fahrig oder dass der Magen schmerzt oder dass man Schweißausbrüche hat oder Herzrhythmusstörung, also man hat das Gefühl, das Herz schlägt einfach zu schnell. Das sind klare Zeichen, dass man zu viel Koffein aufnimmt, beziehungsweise wenn man das mit dem Koffein in Verbindung bringt.
Und wann diese Nebenwirkungen auftreten können, ist für jeden Mensch unterschiedlich. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit sagt, ein gesunder Erwachsener kann so 5 bis 6 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen. Also eine Person mit 70 Kilo etwa 4 Tassen Kaffee trinken. Man muss also schon eine Menge trinken, damit es wirklich bedenklich wird. Der Neurologe Jannis Hülsemann sagt, auch bei Schlafproblemen sollte man seinen Kaffeekonsum überdenken und früher am Tag aufhören. Und eine schlechte Nachricht für alle, die ohne Kaffee nicht aus dem Bett kommen, hat er auch.
Besonders clever ist es auch, wenn man Kaffee nicht direkt nach dem Aufstehen trinkt, sondern dem Körper erst Zeit lässt, wirklich dieses Adenosin, was sich im Gehirn aufgebaut hat für die Müdigkeit, das noch komplett abzubauen. Dafür braucht das Gehirn morgens noch so 1 bis 2 Stunden.
Puh, schwierig, bin ich ehrlich. Aber vielleicht probiere ich das mal aus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich fordere den russischen Präsidenten auf, dass er es unterlässt, erneut Hunger als Waffe in diesem brutalen Angriffskrieg einzusetzen.
Das sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Es geht um das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine, das bisher ja dafür gesorgt hat, dass die Ukraine Getreide ausliefern kann durch das russisch kontrollierte Schwarze Meer. Ein Jahr hatte diese Vereinbarung, die mithilfe der Türkei und der UN geschlossen worden war, gehalten, war auch mehrfach verlängert worden. Seit heute ist dieses Abkommen jetzt ausgelaufen und Russland will nicht nochmal verlängern. Jan Bungertz aus unserer Nachrichtenredaktion. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet unmittelbar, dass russische Kriegsschiffe wieder anfangen könnten, ukrainische Getreidelieferungen über das Schwarze Meer zu blockieren, denn da hat Russland die Kontrolle. Das Abkommen, das damals, du hast es gesagt, unter Vermittlung der Türkei und der UNO zustande gekommen ist, das hatte eben Seekorridore für ukrainische Lieferungen garantiert. Naja, und diese Garantie, die ist jetzt erstmal weggefallen. Mhm. Russland hat das Abkommen zwar nicht spontan aufgekündigt, aber es war nur bis heute gültig und jetzt will Russland es nicht verlängern.
Und was könnten jetzt für Folgen daraus entstehen? Also wie wichtig ist dieses Abkommen?
Also erstmal ist es wirtschaftlich und für die Versorgung vieler Länder von Bedeutung. Vor dem Krieg gehörte die Ukraine zu den Top-5-Exporteuren, speziell bei Weizen und Mais. Auch dank des Getreideabkommens konnte das Land dann letztes Jahr noch mehr als 38 Millionen Tonnen exportieren und wichtige Einnahmen von 8 Milliarden Euro erzielen. Unmittelbar gingen die Lieferungen zwar vor allem an China, gefolgt von der Türkei, Italien und Spanien. Wenn aber größere Mengen jetzt am Weltmarkt insgesamt fehlen oder zu fehlen drohen, dann wirkt sich das auf die Preise aus und das trifft dann ärmere Länder besonders hart in Afrika, im Nahen Osten und in Teilen Asiens, weil sie eben diese hohen Preise nicht zahlen können.
Und dieses Szenario könnte sich jetzt wiederholen?
Das kann man auch noch nicht sicher sagen, aber selbst mit dem Abkommen haben Länder in Nordafrika wie etwa Tunesien zurzeit schon große Versorgungsprobleme beim Weizenmehl. Und das Welternährungsprogramm sagt, es konnte dank des Abkommens hunderttausende Tonnen Getreide an hungerbedrohte Menschen in Ländern wie Äthiopien, Somalia, Jemen oder auch Afghanistan liefern. Das wäre also schon echt verheerend, wenn das wegfiele. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze findet zwar, dass die Welt heute besser vorbereitet ist auf das, was Russland da vorhat oder macht, aber man müsse Abhängigkeiten weiter verkleinern.
Aber was hat Russland davon, dieses Getreideabkommen zu verlassen?
Also in der Kriegslogik gedacht, schadet es natürlich der Ukraine, die dann weniger exportieren könnte, weniger Einnahmen hat. Und die russische Regierung argumentiert auch, dass der Teil des Abkommens, der Russland nützt, nicht eingehalten werde. Sie beschwert sich, dass es schwierig ist, russische Lebensmittel und Dünger zu exportieren. Das war eben ein Versprechen der UNO, dass das möglich bleiben soll. Aber es gibt eben Sanktionen gegen den Finanzsektor in Russland. Und diese Sanktionen können auch Warenexporte treffen, weil Geschäfte schwieriger abzuwickeln sind zum Beispiel. Wobei die USA sagen, dass Russland seit der Invasion gar nicht weniger Getreide oder Düngemittel exportiert, sondern eher sogar mehr.
Und wie stehen jetzt noch die Chancen, dass es doch noch eine Verlängerung dieses Abkommens gibt?
Tja, also bis gestern waren viele davon ausgegangen, dass Russland noch mal verlängern wird. Heute steigen dann schon wieder die Preise an den internationalen Getreidebörsen. Also die Türkei hat gesagt, dass sie noch mal vermitteln will. Präsident Recep Tayyip Erdogan ist wohl auch optimistisch, dass das klappt. Klar, für ihn ist das auch eine Art Prestigeobjekt der Diplomatie, das international Ansehen bringt. Aber auch für den russischen Staatschef Wladimir Putin hat es Nachteile, das Abkommen zu verlassen, weil er dann eben Ländern wie China erklären müsste, warum das ukrainische Getreide ausbleibt. Und zu China will Russland ja eigentlich weiter gute Beziehungen haben. Und auch in Afrika könnte sich Russland ebenso nicht mehr als Helfer darstellen.
Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine sichert bisher ukrainische Exporte über das Schwarze Meer. Jetzt hat Russland es für gestoppt erklärt, ist heute ausgelaufen. Was das bedeutet, das hat uns Jan Bungertz aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion zusammengefasst. Danke dir, Jan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die sehen immer ziemlich martialisch aus, muss man sagen. Diese langen Metallspikes, die ja oft an Bahnhöfen oder alten Gebäuden angebracht sind, damit Tauben es sich da nicht zu gemütlich machen und alles zuscheißen können. Niederländische Biologen haben jetzt aber eine spannende Beobachtung gemacht. Und zwar haben sie Nester gefunden, Vogelnester, die genau aus diesen Metallspikes zusammengebaut sind. Und zwar von Krähen und Elstern gebaut. Und wie sowas möglich ist, das haben wir uns von Neurobiologe und Krähenforscher Andreas Nieder von der Uni Tübingen erklären lassen. Herr Nieder, so ein Nest besteht fast nur aus diesen Metallspikes oder sind da noch andere Materialien verbaut?
Genau, wenn man sich so ein Vogelnest ansieht, dann hat man im Wesentlichen zwei große Komponenten. Das eine ist das sogenannte strukturelle Nestmaterial. Das bildet sozusagen die Schale. Und in diesem Fall sind diese Vogelspikes verwendet worden, um diese äußere Schale zu bilden. Mhm. Und im Inneren dann gibt es aber auch noch Nestmaterialien, die für die Auskleidung da sind und für das Mikroklima sorgen.
Das heißt, das schadet dann den Jungvögeln nicht, weil diese Metallspikes wirklich nur außenrum sind und innen dann was anderes drin ist?
Genau, richtig. Das schadet ihnen sicher nicht. Das wäre auch ziemlich kontraproduktiv. Und ein Vogel, der sein Nest dann nicht mehr schön weich auskleiden würde, der hätte einen Nachteil und er würde über kurz oder lang keine Nachkommen mehr hochkriegen.
Aber was glauben Sie, warum die Vögel diese Spikes überhaupt in die Nester einbauen? Weil die nichts anderes finden oder warum machen die das?
Genau, ich denke, das ist eine Kombination aus verschiedenen Umständen. Auf der einen Seite werden natürlich unsere urbanen Landschaften immer ausgedehnter. Das heißt, menschengemachte Materialien werden immer häufiger und natürlich können Vögel auch auf die Idee kommen, solche Materialien zum Nestbau zu verwenden. Es gibt sogar Berichte von Tauben, die ihre Nester aus Nägeln und Schrauben fabriziert haben. Also das ist auch ziemlich schräg.
Ja.
Und zum anderen gibt es möglicherweise auch eine Abnahme von natürlichem Nestmaterial. Also Bäume und Sträucher sind ja sicher nicht häufiger geworden durch unsere Ausdehnung.
Aber wie kriegen Krähen diese Metallspikes überhaupt ab? Also ich weiß nicht, ob ich die so einfach abziehen könnte. Die sind doch relativ stabil befestigt, oder?
Ja, also Krähen und Krähenvögel generell haben sehr kräftigen Schnabel. Die müssen auch bei natürlichen Bäumen in der Lage sein, da kleine Zweige abbrechen zu können. Und entsprechend nutzen sie diese Fähigkeit wohl auch, um nicht ganz festgemachte Vogelspikes abzureißen. Mhm. Von Kakadus, also Papageienartigen in Australien, weiß man das auch, dass sie das können und diese Materialien dann weiterverwenden.
Und was für eine Gehirnleistung ist da erforderlich, damit ein Vogel überhaupt so ein, ich sag mal, Bauprojekt planen und dann auch umsetzen kann? Das ist ja schon clever, oder?
Also auf der einen Seite sind Rabenvögel clever, das sagen alle Daten. Ja. Auf der anderen Seite ist es vielleicht in diesem Fall nicht ganz so notwendig, da eine Cleverness zu vermuten, sondern einfach das natürliche Verhalten dieser Rabenvögel als Voraussetzung zu nehmen. Das ist das, was sie Tag ein, Tag aus machen, wenn sie Nester bauen. Sie suchen geeignetes Nistmaterial. Und jetzt haben sie in Form von diesen Vogelspikes wohl geeignetes Nistmaterial gefunden und verwenden das, ohne sich wahrscheinlich groß Gedanken zu machen, was wir davon halten oder ob sie uns damit irgendwie ein Schnäppchen schlagen wollen.
Das heißt, für die ist das wahrscheinlich dann ganz natürlich irgendwie und wir denken uns so, was machen diese Metallspikes da am Nest?
Genau, ich glaube, das ist der menschliche Narrativ, die Ironie dahinter, die uns hier zum Lachen bringt und die Stirn runzeln lässt. Aber ich vermute, aus Sicht der Vögel ist es weniger dramatisch. Man muss ja auch bedenken, dass so ein Nest verschiedene Funktionen hat. Also eine Abwehrfunktion ist die eine Funktion und wenn solche Spikes eingebaut werden, dann kann das bei den Dächern von Elstern Nestern zum Beispiel durchaus eine Abwehrfunktion haben. Allerdings sieht man jetzt bei diesen Krähennestern, dass die Spikes nach innen gewendet sind, das heißt keine Abwehrfunktion haben. Das deutet darauf hin, dass es ein geeignetes Material ist, um Stabilität bei dem Nest hervorzurufen und nicht primär eine Abwehrfunktion zu haben. Und das ist eine der wesentlichen Funktionen von so einem Nest, eine Stabilität an einem Ort zu schaffen, wo die Eier dann ausgebrütet werden können und die Jungtiere großgezogen werden können.
Sagt Neurobiologe und Krähenforscher Andreas Nieder von der Uni Tübingen. Mit ihm habe ich drüber gesprochen, warum Krähen oder Elstern Metallspikes in ihre Nester einbauen. Herr Nieder, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.